Ja, okay, ich beginne einfach. Und zwar, wie man schon im Lied raushören konnte, geht das heute um den Vater. Und ich habe die Tage damit beschäftigt, weil ich online auf eine Zeitung gestoßen bin, wo ich gedacht habe, boah, das ist krass, ihr werdet das Bild nachher erkennen. Und erstmal geht es um den Vater generell. Es geht um eine Geschichte, die jeder von uns mit Sicherheit schon mindestens einmal gehört hat. Deswegen will ich nicht alles aus dieser Geschichte wiedergeben, aber einen bestimmten Teil aus dieser Geschichte ein bisschen verdeutlichen. Es geht um den Vater, um den verlorenen Sohn, ja, wo der Vater vorkommt, ist ganz klar, die ersten Kinder nicken schon. Und im Alten Testament finden wir Gott beschrieben, ganz oft beschrieben, mehrere hunderte Male richtig oft beschrieben, aber wir finden Gott nicht beschrieben als der Vater vor einem Sohn. Ja, das war im Alten Testament ein Geheimnis. Es war nicht so bekannt, es gibt durchaus Propheten, die durch Gottes Geist geweissagt haben und die wussten, da kommt irgendwas, aber die konnten es nicht erkennen. Im Neuen Testament finden wir das ganz oft. Ich beginne mal mit der ersten Folie. Ja, dazu kurz zum Thema, der Vater kann nicht anders. Das ist heute das Thema, um das es geht. Und im Alten Testament, wie gesagt, finden wir den Vater als solches nicht beschrieben. Wir finden ihn als Schöpfer präsentiert, wir finden ihn als Erhalter, als Geber des Lebens. Einige Beispiele. Ja, er stockt das Ding, aber ist nicht schlimm. Ja, ganz klar, Technik. Ja, also ganz wenige Beispiele erstmal, wo Gott beschrieben wird, dass jemand, der Ruhe bringt, der sich erbarmt, der tröstet, wie eine Mutter zum Beispiel, der ist treues in Jesaja. Gott schenkt, er gibt Gaben, er versorgt das Volk Israel, das ein Bild ist und mehr finden wir im Alten Testament nicht, was als Vater irgendwie deutlich wird. Und im Neuen Testament ist eine ganz andere Ebene und Willi hat das heute schon kurz erwähnt, es ging um Geheimnisse und das Geheimnis ist gelüftet. Also im Neuen Testament finden wir Gott als Vater präsentiert, ganz einfach, weil wir Jesus kennen, wir haben Jesus kennengelernt im Neuen Testament und wir wissen, dass er vom Vater ausgegangen ist. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und das Geheimnis ist da. Und einige Beispiele, das sind das die Briefe oder die Schriftstellen in der Bibel, wo die Anrede schon damit beginnt. Also im Paulus zum Beispiel, der Apostel Christi, grüßt euch im Namen des Vaters oder Friede im Namen oder im Frieden im Namen des Vaters, unseres Vaters, ganz wichtig, er redet ihn persönlich an als unser Vater, als dein Vater, wenn du dazugehörst. Ich glaube, das sind das 19 Stellen, wo es direkt in der Einleitung schon vorkommt. Also ein Geheimnis ist gelüftet. Wir haben Gott als Vater erkannt, weil wir Jesus erkannt haben. Und darum geht es heute. Das Geheimnis ist gelüftet und Paulus ruft auf. Oder andersrum, er sagt in Galater, ein Beispiel von diesen Versen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das heißt, es war Gottes Wille, seinen Sohn zu senden. Es war Gottes Wille, dass dieses Geheimnis aufgedeckt wird, dass du Jesus erkennst und dann den Vater erkennst, was im Alten Testament verborgen war. Und das ist ganz wichtig, 1. Korinther 4, 1 und 2. Dafür halte uns jedermann für Christi Diener und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun sucht man nicht mehr an den Haushaltern, denn dass sie treu erfunden werden. Ganz einfach ausgedrückt, Gott hat uns Geheimnisse gegeben, die Geheimnisse sind offenbar, die sind geklärt, die sind gelöst. Und du und ich haben die Aufgabe, diese Geheimnisse den Menschen weiterzugeben. Haushalter sind Menschen, die irgendwas verwalten, was ihnen anvertraut worden ist. Und es gibt in der Bibel einige Geheimnisse. Ich habe auch schon mal über ein anderes Geheimnis gesprochen. Und in diesem Fall geht es über ein Geheimnis, was eigentlich keins mehr ist. Jesus kam auf diese Erde, er hat dich und mich befreit. Er kam als der Verheißene, der im Alten Testament verborgen war. Ja, den Opferdienst gibt es nicht mehr. Jesus war das Opfer und es ist gelüftet. Und jetzt stehe ich hier und verkündige einfach das, was Jesus möchte, dass wir es tun. Nicht nur ich, sondern jeder. Und es gibt nichts Schöneres, als Geheimnis weiterzuerzählen, oder? Ja, es ist doch viel schwerer, ein Geheimnis zu behalten, oder nicht? Einfach weitererzählen, dieses Geheimnis. Andere Geheimnisse von Eltern, von Freunden, bitte behalten, ganz wichtig. Gottes Geheimnisse müssen wir weitererzählen. Wir müssen es verwalten. Das ist wichtig. Und ich bin auf diesen Artikel gestoßen, das hat mich wirklich schockiert. Und es geht um einen kleinen Jungen, der in der Mitte ist, der blaue. Links ist der Vater, rechts ist die Mutter. Das wird noch ein paar Tage so dauern, dann ist links die Mutter und rechts der Vater. Man kann es sich nicht vorstellen, ich habe wirklich gelesen, was diese Menschen dazu bewegt. Und diese Menschen wissen nicht, wer sie sind. Die haben wirklich ein Problem, die wissen nicht, wer sie sind. Sie haben sich oft angezweifelt, sie haben überlegt, und ob das richtig ist. Und dann haben sie es probiert, als Mann zu, als Frau. Und irgendwann haben sie Entscheidungen getroffen, die kehren sich um. Und der Sohn wird erstmal neutral aufgezogen. Er ist nicht Junge, er ist nicht Mädchen, er ist erstmal neutral, bis er weiß, was er ist. Und ich finde das so furchtbar, wenn das nicht stimmt. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das funktionieren, wenn das so ist? Und dann denke ich an den Teufel. Und wenn er es schafft, Gottes Geheimnisse zu zerstören und zu sagen, es gibt keinen Vater, und man verirrt sich, man ist im Kreis, man ist irgendwie so durcheinander, dass du gar nicht weißt, wer eigentlich dein Vater ist. Und das ist eigentlich Quatsch, weil jeder von uns, der hier sitzt, hat einen Vater. Ob der noch lebt, das ist eine andere Sache, aber jeder von uns hatte irgendwann einen Vater. Und dieses Bild will Gott kaputt machen, und das ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, denn der Teufel, ganz klar, will das kaputt machen, dass du nicht mehr weißt, wo du zugehörst. Und der Junge ist 5, wenn wir schon ein Problem haben, das Ganze zu verstehen, dann frage ich mich, was dieser Junge mit 5 Jahren irgendwann davon hat. Ich stelle mir das furchtbar vor. Und ich habe mir ein bisschen geguckt auf irgendwelchen Internetforen, wie das ist, wenn man irgendwie die Vater-Sohn-Konflikte, Vater-Sohn-Rollen, und es gibt Seiten, die haben mit dem christlichen Glauben nichts zu tun und die erklären, was das für Probleme mit sich bringt, wenn man ein Problem mit dem Vaterbild hat. Was das für Folgen hat, da will ich gar nicht ins Detail eingehen, aber es ist eine Fehlentwicklung. Und davon bewahrt uns Gott durch die Bibel, und er stellt sich ganz, ganz oft vor. Und wenn wir ein falsches Vaterbild haben, und wenn dieser Junge aufwächst und er weiß gar nicht, wer sein Vater ist, vielleicht überlegen sie sich in 5 Jahren nochmal zurückzuändern, dann ist das verrückt. Das kann nicht funktionieren. Und wenn er diese Rolle vom Vater hat, dann frage ich mich, wie Menschen, wenn wir diese Geheimnisse nicht weitererzählen, was haben die für eine Vorstellung von Gott, dem Vater, den wir eigentlich verfolgen, den wir nachfolgen? Was hat das für ein Bild? Und dieses Bild muss eigentlich aufgeklärt werden, hängt zusammen mit eigenen Vorstellungen. Das heißt, dieser Junge hat eine eigene Vorstellung. Wenn er so aufwächst, dann weiß er, sein Vater war früher eine Mutter. Das ist völlig normal. Und wir wachsen auf über Erziehung, wir haben Meinungen, wir haben Vermutungen, wir haben eigene Vorstellungen, und das ist alles so ein buntes Gemisch. Und wenn jeder denkt, so das, was er glaubt, ist okay, das ist, mein Vater ist aber so, der ist immer böse, und Gott, der Vater, wenn der auch böse ist, der dann lieber keinen Vater haben. Und das hat furchtbare Konsequenzen. Und deswegen haben wir die Aufgabe, Gott zu zeigen als der Vater, der in der Bibel beschrieben wird, dass wir alle das gleiche Bild haben, dass wir alle die gleiche Wahrheit haben und wissen, was Gott als Vater eigentlich bedeutet. Und ich habe einen kleinen Scherz vorbereitet, einfach eine Frage, damit wir wissen, wie diese eigenen Vorstellungen uns einfach ein bisschen irreführen können. Und ich frage einfach, gibt es Leben auf dem Mars? Es war keiner auf dem Mars, ja, es haben alle schon mal gleiche Voraussetzungen. Jetzt ist die Frage, was haben wir zu Hause oder in der Schule gelernt? Was vermuten wir? Einfach eine Frage, gibt es Leben auf dem Mars? Keine Ahnung, ist sehr gut. Ja, also ich bin überzeugt, es gibt Leben auf dem Mars. Und zwar haben wir einen Marsriegel, und da läuft eine Fliege rum. Also wenn das meine Vorstellung ist, dann habe ich recht, es gibt Leben auf dem Mars. Aber das ist nur ein billiges Beispiel, denn wenn wir von Gott oder über Gott nachdenken, dann hat das eine ganz andere Auswirkung, weil das ist völlig wurscht. Wenn die Fliege abhebt, gibt es kein Leben auf dem Mars. Aber das ist nur ein kleiner Scherz, ganz klar. Der Mensch hat eigene Vorstellungen von Dingen, und die müssen ins Licht gebracht werden. Und deshalb müssen wir dieses Geheimnis von Gott, dem Vater, weitererzählen. Und deshalb lese ich eine Geschichte, die wir finden in Lukas 15. Ich lese das kurz vor. Vom verlorenen Sohn. Und da will ich einfach ein paar Dinge einfach kurz aufgreifen. Das ist ein bisschen länger, der Abschnitt. Ja, Lukas Kapitel 15, von Vers 11 bis Vers 32. Er aber sprach, also Jesus erzählt, ein Mensch hatte 2 Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihm die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen, reiste weg in ein fernes Land, und dort vergoldete er sein Vermögen, indem er es verschwenderisch lebte. Als er alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Er ging hin, hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf einen seiner Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf, ging zu seinem Vater. Als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinem Sklaven, bring schnell das beste Gewand heraus, zieh das ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und er bringt das gemästete Kalb her und schlacht es. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist wieder gefunden worden. Ja, das ist die Geschichte, die jeder von uns schon einige Male mit Sicherheit gehört hat. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und die Überschrift heißt, Gott oder der Vater kann nicht anders. Was ist das für ein Vater? Und ich habe mir einige Unterpunkte gemacht, wo ich den Vater versucht habe, ein bisschen zu verstehen. Und ich habe unterteilt in den Punkt, der Vater lässt los. Der Vater wartet, der Vater vergibt und der Vater ist nicht nachtragend. Und ich habe mich verglichen mit meinem Leben, wie schlimm ich eigentlich bin, als ich bin auch Vater, ich habe vier Kinder, oder wir haben vier Kinder, meine Frau. Und ich denke, und das hat mich bewegt, denn wie ich bin, ich hatte gestern ein Problem, ein richtig großes Problem, und hat mich bewegt, weil ich wusste, ich muss predigen, und das hat mich so beschäftigt, dass ich, wie oft ich als Vater eigentlich versage, und was haben die Kinder für ein Bild von mir, die wissen, wie ich ticke, und dann hören die meine Predigt und denken, ja komisch, du, hier predigst du von dem Vater, zu Hause bist du so ein Vater, und das bewegt mich. Und Jesus erzählt die Geschichte, um seinen Vater zu beschreiben, und das ist das Entscheidende, es geht um den Vater, und der Vater kann nicht anders. Der Vater lässt seinen Sohn gehen, damit fängt die Geschichte an. Der Sohn fordert irgendwas, der Vater diskutiert nicht. Der Vater lässt den Sohn ziehen, obwohl das Erbe erst eigentlich nach seinem Tod in Kraft treten würde. Aber der Sohn, wie auch immer, er kann nicht warten, er will es haben, er zählt sein Geld zusammen, überlegt vielleicht, macht einen Plan und zieht einfach los. Wir hören kein Wort vom Vater. Der Vater wartet. Und die Bibel beschreibt diesen Vater als gnädigen Vater. Und das ist nicht Schwäche von Gott, sondern er wartet. Es ist wirklich Gnade, wo er auf seinen Sohn wartet. Und das erkennt man an seiner Haltung, als der Sohn irgendwann wiederkommt, sieht er ihn schon vom Weiten. Vielleicht nur Zufall, ja, aber wenn man die Geschichte wirklich kennt und die Handlung danach, dann weiß man, dass der Vater inständig hofft, dass sein Sohn wiederkommt. Denn der Vater ist nicht blöd, er weiß ja, das Erbe ist ja irgendwann durch. Ja, es wäre schlauer gewesen zu warten, bis der Vater irgendwann nach Jahren tot ist, hat man eigentlich mehr Geld, mehr Belohnung, mehr Erbe. Aber es interessiert erstmal nicht, der Vater wartet. Und das ist die Gnade, die uns der Vater schenkt, die uns der Vater hier zeigt. Wir lesen aus der Bibel, dass Gott regnen lässt über Gerechte und über Ungerechte. Es gibt genug Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, die sind viel erfolgreicher als Christen. Das beschreibt David ganz klar in dem Psalm. Er guckt auf das Leben und ist am Hadern, wie das sein kann. aber so ist Gott. Und das kann man nicht verstehen. Er hat zwei Söhne und der eine will das und er macht das. Der Vater wartet. Und irgendwann kommt der Moment, wo der Vater drauf gewartet hat und so wie meine Eltern damals, als wir uns getroffen haben, nachts ins Kino zu fahren oder wegzufahren und haben nie gesagt, wo wir hinfahren. Das macht man ja nicht, ne? Weil dann gibt es wieder blöde Sprüche und alles. Und immer, egal wie spät wir nach Hause kamen und wir haben schon so leise, wie es ging, versucht reinzuschleichen. Jakob? So eine Stimme aus dem Dunkeln irgendwo. Jakob? Ich so, ja, bist du zu Hause? Alles gut? Ja. Okay, gute Nacht. Ich so, hey, wieso bleibt ihr wach? Schlaf doch einfach, ich komme schon nach Hause. Nein, das wirst du verstehen, wenn du eigene Kinder hast. Und jetzt habe ich einige Kinder, jetzt warte ich nur auf den ersten Abend, wo die wegfahren und ich zu Hause warte und dass sie wiederkommen. Und das bewegt mich. Und es ist schön, wenn ein Kind zurückkommt und der Vater, der wartet. Und der Sohn hat sich vorgenommen, wenn ich jetzt nach Hause komme, ja, ich hatte eine Rede zusammengelegt und das werde ich ihm erzählen und das und das und das. Und dann hoffe ich, dass der Vater mir Gnade schenkt, dass er mir vergibt. Und dann bin ich zumindest ein Tagelöhner, aber ich bin zu Hause und ich kann essen. Und er kommt nach Hause, er hat nicht mal geschafft, seinen Text zu Ende zu erzählen. Der Vater unterbricht ihn und sagt, den Diener macht das und das und das. Und der Vater gibt ihm keine Probezeit. Er sagt erstmal nicht, alles gut, komm mal kurz rein und dann überlege ich mir was für dich. Und ich muss ein bisschen drüber nachdenken, weil das war schon ein bisschen lange weg, mein Sohn. Hä? Aber er macht das nicht. Er sieht, dass sein Sohn, indem er zurückgekommen ist, hat eine Entscheidung getroffen. Er weiß, dass sein Sohn nicht umsonst zurückkommt. Wir lesen, er hat keine Sandalen. Der Vater gibt ihm Sandalen. Und also der Sohn muss völlig abgestürzt sein. Und er kommt wieder und für den Vater ist es wichtig, dass er zurückgekommen ist. Er macht ihm keine Vorwürfe. Und der Vater ist nicht nachtragend. Und ich vergleiche mich ganz oft wie ich, wenn ein Kind, wenn meine Tochter oder mein Sohn, wenn die was machen, wo ich sagte vorher, lass das bitte sein, und dann hörst du, zack, einen Knall und die haben irgendwas kaputt gemacht und ich sag, das habe ich dir doch eben gesagt. Verstehe ich nicht, wie kann man so dusselig sein? Aber da kein Wort vom Vater, er wusste ganz genau, dass das Geld rechnerisch irgendwann zu Ende ist, wenn man es verprasst. Er fragt auch nicht nach und wie ist das gelaufen oder Mensch, das war so viel Geld, wo ist das geblieben? Oder okay, stinkt die so nach Schwein? Hat er auch nicht gefragt. Nein, ohne Kommentar, er gibt ihm die Sachen, er lässt ihn neu anziehen, er wäscht ihn. Der Vater hat ihn sogar abgeknutscht, als er kam. Und wir waren mal eine Woche auf so einem Schweinehof. Was, eine Woche oder ein Wochenende? Eine Woche auf so einem Schweinehof. Und am ersten Tag sind fast hinten rübergekippt, wie die Viecher stinken. Unnormal. Und dann waren wir ein paar Tage da. Das war voll normal. Wir sind rausgegangen, ganz normal. Und dann kamen wir nach Hause, ich glaube, dann sind wir wieder ins Auto gestiegen am nächsten Tag. Und dann haben wir gedacht, ein Schwein ist im Kofferraum geblieben, so ein Ferkel. Ne? Die Dinger stinken fürchterlich und der Vater knutscht ihn ab. Und wenn man sich da so ein bisschen reinversetzt und dir erzählt die Geschichte, und dann kann man einfach nur begreifen oder eigentlich nur staunen, wie Gott als Vater funktioniert. Denn er schimpft mit seinem Sohn nicht und ich bin dankbar für meine Eltern, die haben damals nicht ein Wort zu mir gesagt. Und das war für mich eigentlich die Strafe genug, dass sie einfach nur gefragt haben, bist du zu Hause, dass sie auf mich gewartet haben. Das war für mich eine Lektion. Und es ist unbegreifbar, wie der Vater ist. Und der Vater ist ganz klar, für den Vater ist klar, sein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Und als die Diener den Sohn holen, oder der Sohn fragt den Diener, was da passiert ist, sagen die Diener, ja, dein Vater ist froh, weil dein Sohn gesund nach Hause gekommen ist. Auch interessant. Für ihn, der Sohn war weg und ist Hauptsache gesund. Ja? Hauptsache, alles gut. Wie heute auch, ne? Hauptsache gesund. Das Eigentliche ist ja, dass der Mensch immer noch tot ist. Das hat der Vater ganz gut beschrieben. Der Sohn war nicht nur krank, er war tot. Das ist danach. Nach gesund, nach krank kommt tot. Und der Sohn ist lebendig. Und der Vater kann nicht anders, als den Sohn, der die Entscheidung getroffen hat, zurückzukommen, aufzunehmen. Und das zeigt einen wunderbaren Vater. Wo ist solch ein Gott, der dich zu seinem Sohn macht? Und das ist ein Beispiel auf Jesus Christus oder auf Gott, wie er dich annimmt. Und das ist einfach genial und ich habe damit gekämpft die ganze Woche, weil es einfach eine krasse Botschaft ist. Egal wo du bist, wenn du die Entscheidung triffst, zurückzukommen, dann wartet er. Keine Vorwürfe, keine blöden Sprüche, wie wir das heute als Menschen machen, er nimmt dich an und er macht dich neu, er macht dich lebendig. Ein Toter ist lebendig geworden, ein Mensch hat sich bekehrt und man findet seinen Vater. Und das ist das, was Gott möchte, dass du weißt, dass du einen Vater hast. Und das ist nicht irgendjemand, der irgendwann stirbt, sondern Gott, der Vater. Wo ist ein Gott in einer Religion und einer Philosophie, wie auch immer, der sagt, du bist sein Kind? Ein Gott ist immer was Erhabenes, der will, dass du geknechtet bist oder irgendwas in Abhängigkeit lebst. Aber du bist sein Kind und das ist so genial. Er hat auf dich gewartet. 1. Johannes 3,1, seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Gottes Kinder und wir sind es. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kindern Gottes zu werden, allen, die an seinem Namen glauben. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Und wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Und das ist das Entscheidende heute. Du kannst an Gott glauben, kein Problem. Aber wenn du den Jesus Christus nicht hast, dann kannst du mit Gott nicht in Gemeinschaft kommen. Dann bist du immer noch tot. Du kannst glauben, an was du willst. Wenn du Jesus nicht annimmst, dann wirst du niemals einen Vater haben. Und das möchte Gott, dass du einen Vater hast. Und egal, wie du deine Vaterfigur hier auf der Erde hast und was du kennst von Vater- und Kinderbeziehung oder Mütter- und Kinderbeziehung, es ist alles verfälscht. Es ist, weil der Teufel wirklich Erfolg hat, Familien kaputt zu machen. Wenn man schaut, was heute auf der Welt abgeht, dass Menschen, die wie diese Familie, die in den Medien einfach präsentiert werden und wie die Welt um einmal zweifelt, ja, kann das sein, ja, ist okay, wenn das... Ihr Lieben, der Teufel hat wahnsinnig viel Erfolg, weil Menschen einfach Dinge probieren und das verwischen. Und es gibt nichts Schlimmeres, als am Ende irgendwann wach zu werden und man weiß nicht mehr, wer man ist. Du hast keinen Vater und das ist so wichtig und auch, ich rede jetzt nur vom Vater, aber das ist die Geschichte vom Vater. Das heißt, es betrifft die Mutter ganz genauso. Wir sind als Frau und Mann geschaffen und unsere Kinder sind uns anvertraut. Und es ist sehr wichtig, dass wir wissen oder eine gesunde Rolle in der Familie erfahren, dass wir wissen, wer der Vater ist. Und das ist dieses große Geheimnis dahinter, dass wir Jesus erkennen und dahinter den Vater sehen. Denn wir können den Vater nicht sehen, wir können Gott nicht sehen, weil er zu rein ist, er ist zu heilig. Und er kommt auf diese Erde in Jesus Christus, er lüftet das Geheimnis und sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Er erzählt den Menschen eine Geschichte und macht das noch deutlich, wie der Vater handelt. Und du kannst zum Vater kommen und der Vater ist genial. Und wir finden einige Stellen in der Bibel, sehr viele Stellen, wo der Vater beschrieben ist. Der Vater weiß, was wir nötig haben. Ist doch genial, oder? Wenn ich morgens aufstehe und da braucht mein Sohn mich gar nicht fragen. Ich weiß, der friert, ich sehe ja schon, der braucht gar nicht sagen, wenn er aufsteht, der friert er so wie ich. Er schläft gerne. Der Vater gibt Verheißung, der Vater liebt. Und das ist für mich ganz, ganz schwer nachzuvollziehen, wenn meine Kinder irgendwas gemacht haben. Da komme ich so schnell auf 180, weil ich begreife das einfach nicht. Und das ist ganz wichtig, die Vergebung vom Vater, die wir gekriegt haben, weiterzugeben. Es ist nicht Schwäche. Es ist einfach entweder Gnade oder Vergebung. Heißt nicht, dass wir gar keine Konsequenzen haben, durchaus nicht. Denn auch der Vater weiß genau, der Vater ist nicht hinterhergelaufen. Er hat nicht seinen Dienern gesagt, so jetzt nach einem Jahr, komm, holt ihn mal wieder, ich brauche hier Hilfe. Er hat gewartet. Und irgendwann, wenn der Vater gestorben wäre oder wenn der Sohn gestorben wäre, wäre diese Wartezeit zu Ende. Und das macht die Bibel auch ganz deutlich. Du kannst dein Leben leben ohne Vater, ohne Identität, ist gar kein Problem. Aber irgendwann ist das zu Ende. Und dann wirst du vor dem Vater stehen, vor dem Richterstuhl. Und das ist ganz gefährlich, zu lange zu warten. Aber diese Geschichte spielt nicht auf Angst. Die Geschichte macht den Vater deutlich. Und das ist die Botschaft. Der Vater kann nicht anders, wenn du zurückkommst. Ob du vielleicht schon dabei bist, dein Geld zu zählen, deine Pläne zu schmieden, ob du vielleicht schon auf dem Weg bist. Du weißt ganz genau, meine Eltern wollen das eigentlich nicht, aber ich probiere es erstmal aus. Ich ziehe erstmal aus vielleicht oder ich mache das Studium und eigentlich weißt du, es ist gefährlich. Ich lebe irgendwo frei, aber doch in Abhängigkeit, weil irgendwann ist das Geld zu Ende und dann kommt dir vielleicht die BAföG-Sperre, was weiß ich. Aber Jesus geht noch viel mehr, er redet hier von Sünde. Und der Sohn hat das erkannt, er hat gesündigt gegen den Himmel und vor dem Vater. Seine Entscheidung war falsch und er bekennt das. Er sagt, ich habe gesündigt. Und das ist die wichtigste Entscheidung, den Vater zu erkennen, wenn wir den Sohn erkennen. Und das hat er uns ganz klar deutlich gemacht auf dieser Erde. Er hat gelebt und der Vater ist jemand, der liebt, der wartet, der vergibt und nicht nachtragend ist. Und das hat mich wirklich bewegt und ich würde wünschen, dass ich das schaffe einzuhalten, aber auch, dass du das schaffst, will ich so zu vergeben, wie Gott uns vergeben hat und diese Beziehung zu Hause lebst, als Vater, als Mutter, als Vorbild, damit die Menschen uns sehen, dass Jesus uns vergeben hat, dass wir etwas haben. Wir haben eine Identität, wir wissen, wohin wir hingehören. Und dieses Geheimnis weiter zu erzählen. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn Kinder nach Hause kommen und sagen, mein Vater ist der Stärkste, mein Vater, der hat das gemacht. Und ich habe es einmal beobachtet, da kam jemand zu Besuch und mein Sohn sagt, ja, das hat der Vater, das hat mein Vater gemacht, guck mal, was da hier. Und ich fand das so krass, das war eigentlich voll banal, aber für den Jungen, das war sowas Großartiges und er hat richtig geschwärmt. Und wie groß ist Gott? Wie groß ist Gott, wenn wir ihn verherrlichen? Und deswegen machen wir Gottesdienste, deswegen feiern wir Gemeinschaften, haben unsere Dienste, um Gott zu verherrlichen, damit Menschen, die so aufwachsen wie der kleine Junge zum Beispiel, der mir fürchterlich leid tut. Das ist natürlich ein krasses Beispiel. Es gibt Menschen, die wissen gar nicht, wo sie hingehören, die ohne Eltern aufwachsen. Und die Menschen haben ganz, ganz andere Vater-Mutter-Ansichten. Und das, Gott möchte groß werden. Und das ist die Botschaft. Der Vater kann nicht anders. Erzählt den Menschen von Gott, von diesem Geheimnis von Jesus Christus. Und die Menschen haben einen Grund, dann zurückzukommen. Und dann wissen die auch, wo die zurückkommen müssen, wo die hingehen müssen. Und ich möchte damit auch aufhören mit der Botschaft. Einfach und danke Gott dem Vater, dass er auf diese Erde gekommen ist, durch seinen Sohn Jesus Christus. Und dass er wartet. Und dass er nicht anders kann, als dich anzunehmen, wenn du zurückkommst. Amen.